ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Seine Brüder haben ihn Studio Stalin genannt.
Es ist eine Terzverwandtschaft, die hier vorliegt.
Klingt auch ein bisschen wie unrhythmisches Fensterputzen.
Das beste Popstück, das je geschrieben wurde.
Cola-Dosen, Löffel, Fahrradklingel, Hupen.
Was geht denn hier ab?
Das schlechteste Cover der Geschichte des Musikbusiness.
Jeder Gegenstand hat eine Seele und durch seinen Ton kommt diese Seele zum Vorschein.
Man schickt die Band auf Tour, damit man in Ruhe produzieren kann. Wenn ich ein selbstfahrendes Wohnmobil habe, dann schicke ich das in Urlaub, damit ich besser arbeiten kann. Ich bin Frank König, hallo. Bei mir sind heute Katharina Heinrichs und Patrick Schütz aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Und wir produzieren heute mal wieder vor Publikum im SWR Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und Dankeschön. Was Organisatorisches vorweg, wir sprechen heute nicht wie angekündigt über die Simple Minds und New Gold Dream. Wir haben uns umentschieden und sprechen über die Beach Boys und Pet Sounds. Der Grund, klar, der Tod von Beach Boys Mastermind Brian Wilson. Er ist am 11. Juni 25 gestorben. Die Meilensteine brauchen immer ein bisschen Vorlauf. Deswegen würdigen wir Brian Wilson jetzt. Vorgeschlagen hat uns das Tobias Schneider. Danke, Tobi. Wir hatten Pet Sounds sogar schon mal dabei, aber das ist lange her. Folge 22 war das. Das ist jetzt hier die Folge 307.
307.
Wow. Ja. Und noch was, wenn man diesen Job macht und sich im Radio oder im Podcast präsentiert, ist es dringend erforderlich, dass man über sich selber lachen kann. Ich habe jedenfalls laut gelacht, als mir klar geworden ist, welch einen albernen Fehler ich in der Folge zu Fleetwood Mac gemacht habe. Völlig zu Unrecht habe ich den Kollegen vom amerikanischen Rolling Stone bezichtigt. Er habe weder von Musik noch vom Grillen eine Ahnung, wenn er Stevie Nicks Stimme mariniert nennt. Nur es gibt in der Musikkritik immer wieder die schrägsten Bilder und Metaphern. Davon hatten wir es ja auch schon hier. Vielleicht ist es mir deswegen nicht aufgefallen oder weil meine Verehrung für Stevie Nicks weit über das normale Maß hinausgeht. Man weiß es nicht. Der Kollege hat jedenfalls nicht von mariniert geschrieben. Vielmehr meinte er, dass Stevie Nicks Stimme manieriert sei, was gekünstelt, unnatürlich oder geziert bedeutet. Ist zwar auch Quatsch, aber hat nichts mit Marinade zu tun. Danke an eure Hinweise diesbezüglich an meilensteine@swr.de.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Jetzt aber zu Pet Sounds. Wow, wie soll man sich diesem Werk nähern? Vorab, es ist unmöglich, auch nur zu versuchen, es in allen Einzelheiten zu begreifen und zu erklären. So vielschichtig und komplex ist die Entstehung und die Wirkung auf die Entwicklung der Popmusik. Was in Kalifornien mal mit instrumentalem Surf-Sound begonnen hat, war von den Beach Boys durch perfekten Satzgesang erweitert worden. Und jetzt kommt auch noch lyrische Tiefe, Melancholie, perfekte Produktion, abgefahrene Komposition, komplexe Arrangements und Instrumentierung hinzu. Paul McCartneys Lieblingssong kommt nicht etwa von den Beatles, es ist God Only Knows von den Beach Boys, welches ihnen regelmäßig die Tränen der Rührung in die Augen treibt. And God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what. Wir werden versuchen zu ergründen, warum Pet Sounds so einzigartig ist, welche Wirkung es auf die Popmusik bis heute hat und warum das Werk der Meilenstein der progressiven Popmusik ist, ihm aber dann nicht der gleiche Erfolg vergönnt war wie den Beatles mit Rubber Soul, Revolver und Sgt. Pepper. Das alles gehört nämlich zusammen. Das Jahr 1966, am 22. Januar werde ich geboren, passt zur heutigen Folge, denn die Beach Boys gehen am 22. Januar in die Gold Star Studios in Los Angeles und beginnen mit den Instrumentalaufnahmen zu Wouldn't It Be Nice. Pet Sounds kommt am 16. Mai dann raus. Was war noch 1966? Ja, war der Ball jetzt drin oder nicht?
Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch, der Ball prallt von der Querlatte ab, das war wieder Glück. Hurst hatte geschossen und der Ball schien im Netz. Höttges hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor. Er hat
Wo war da der VAR? Ne? Genau, wo war da der Videobeweis?
Ein bis zum heutigen Tag umstrittene Torentscheidung macht am Ende England zum Weltmeister. Im Wembley-Stadion jubeln die Fans der Three Lions, aber auch die deutsche Mannschaft bekommt Applaus. Ihr Fairplay wird von der britischen Öffentlichkeit gefeiert. Nur 11 Jahre nach Kriegsende. Keine Selbstverständlichkeit. In Deutschland gibt es die erste GroKo aus CDU, CSU und SPD. Kurt-Georg Kiesinger wird Bundeskanzler. In China beginnt die Kulturrevolution. Der blaue Bock mit Heinz Schenk und Lia Wöhr kommt ins Fernsehen und macht Bembel und Ebbelwoi in ganz Deutschland bekannt. Erbarme. Heinz Schenk kommt, die Beatles gehen, zumindest von der Bühne. Am 29. August spielen sie ihr letztes offizielles Konzert in San Francisco. Die Beatles schicken sich an, Rubber Soul von 1965 noch zu toppen. 2 Monate nach Pet Sounds erscheint Revolver, auch eine Leistungsschau von Innovationen in Bezug auf Komposition, Arrangement und Produktionstechnik. Die Antwort der Beatles auf God Only Knows kommt von Paul McCartney und heißt Here, There and Everywhere. Here, making each day of the Außer Pet Sounds und Revolver erscheinen 1966 noch weitere Meilensteine, unter anderem Aftermath von den Rolling Stones und Blonde to Blonde von Bob Dylan. Davon hören wir bestimmt nächstes Jahr 2026 noch viel mehr. Katharina, erzähl uns die Vorgeschichte von Pet Sounds. Komm.
Wo fangen wir an? Wir fangen bei den Beach Boys an.
Ach, also.
Und zwar ganz vorne. Erstmal, wir sortieren das mal ein bisschen. 1961 hat sich die Band gegründet, rund um Brian Wilson und seine Brüder natürlich, in Hawthorne, Los Angeles. Das ist südlich von Santa Monica. Und Brian war der Älteste, das muss man einfach dazu sagen. Die haben immer viel zusammen zu Hause gesungen. Dann gibt es noch Carl und Dennis Wilson. Dennis ist dann der Zweitälteste und Carl ist der Jüngste in diesem Beach Boys-Konstrukt. Dann kommt noch ein Cousin von den dreien dazu. Mike Love war der Cousin der Wilson-Brüder. Und Al Jardine, er kam als Schulfreund von Brian Wilson mit in die Band. Und so haben sie dann erstmal zu Hause in der Garage angefangen und haben Musik gemacht zusammen. Mhm. Das ist der Grundbausatz der Beach Boys. Und sie haben natürlich viel gesungen. Sie fanden Rock'n'Roll ziemlich cool aus den 50er Jahren und haben aus dieser Surfmusik, die eigentlich ja ein Rock'n'Roll und eine instrumentale Basis hat, haben sie dann ihren Beach Boys Sound entwickelt. Ein gutes Beispiel für Surfmusik ist Tequila von den Champs. Ne, kennt ihr?
Tausendfach als Titelmelodie verwendet im Radio, ne? Oder Unterlege.
Genau. Und am Schluss möchte ich euch jetzt alle mitgrölen hören. Ihr kennt die Stelle. Achtung.
Der beste Song für Karaoke übrigens.
Achtung jetzt.
Tequila.
So, also das ist Surfmusik. Und wir merken schon, auch hier im Studio, da ist noch viel Platz für Gesang. Ja? Da ist noch viel Luft. Und genau diese Luft haben die Beach Boys eben ausgenutzt und das für sich richtig gedreht. Sie haben im Prinzip auf diese Art von Musik ihren Satzgesang, den sie ja schon als Kinder gemacht haben. Sie kommen aus einer musikalischen Familie, die Eltern haben auch immer viel Musik gemacht. Haben sie dann ihren Sound, also haben sie dann diesen Sound mit ihrem Sound vermischt und rauskommen eben die typischen Beach Boys Songs, die wir so auch kennen, die so ganz fluffig sind, von Strand, von Sonne, von Meer, von Flirts, von Liebe erzählen. Zum Beispiel Surfin' USA von 63. Everybody's gone surfin' USA. Oder Fun, Fun, Fun von 64. Oder California Girls von 65. Oder Barbara Ann von 66.
Man kann gar nicht mitsingen eigentlich.
Das war jetzt ein kleiner Beach Boys Schnelldurchlauf. Also das ist das alles, was vor Pet Sounds passiert ist bei den Beach Boys. Und dann, muss man sagen, sind die Beach Boys, also zumindest die Band, ist ja erstmal auf Tour gegangen. Die sind nach Japan auf Tour und Brian Wilson hat gesagt, ich bleib mal zu Hause im Studio und hat eben an Pet Sounds gearbeitet. Er hatte vor, das größte Rockalbum aller Zeiten zu schreiben mit 23. Er war 23 zu dem Zeitpunkt.
Eigentlich das beste Alter,
oder? Ja. Und was er total gut fand, war das Rubber Soul Album von den Beatles. Mhm. Und da haben die Beatles ja auch schon angefangen zu experimentieren mit Sounds, mit Klangflächen. Dafür hat sich ja Brian Wilson interessiert. Zum Beispiel haben sie eine Sita in Norwegian Wood. Man hört sie, sie ist ganz hinten reingemischt. Aber schon allein diese Klangfarbe war neu. Und dann auch zum Beispiel diese barocke Klangfarbe, Barockpop, kennen wir ja auch von den Beach Boys, hatten die Beatles ja auch schon in My Life. Cembalo-Ästhetik, möchte ich sagen. Das ist natürlich keins. Und das wollte Brian Wilson machen. Das war seine Grundlage. Und dafür hat er sich dann einen Texter gesucht, der eben auf seine Musik dann Texte schreiben sollte. Das hat vorher ganz oft ihr Cousin gemacht, Mike Love. Und für dieses Album hat er sich aber Tony Asher dazu geholt. Tatsächlich als Mitautoren für dieses komplette Album. Das war die Idee dahinter. Und Tony Asher war aber eigentlich gar kein Songwriter, sondern der war Werbetexter. Also der hat zwar er hat zwar Klavier gespielt und hat da auch schon Berührungspunkte mit Musik, aber er war eigentlich Werbetexter und hat auch komponiert für Jingles, aber das waren natürlich keine Songs. Trotzdem hat er ihn sich dazugeholt, möglicherweise auch, weil er prägnant formulieren konnte.
Ja, und wusste, was einschlägt bei der Zielgruppe, ne?
Genau.
Als Werbetexter weiß man natürlich, für wen man sowas macht.
Und Werbetexter sind immer gut für Hooklines.
Ja.
So.
Ja.
Und die beiden Brian Wilson kreierte dann mit ihm ein Gesamtkunstwerk. Das war die Idee. Von Konzept hat noch gar keiner gesprochen. Dass man das als Konzept bezeichnet, kam dann erst noch. Und dann ging es zu den Aufnahmen. Also die Aufnahmen haben ja stattgefunden vom 1. November 65 bis zum 13. April 66. Und ich habe schon angedeutet, Brian Wilson hat das alleine übernommen mit Studiomusikern, weil seine Band war ja auf Tournee in Japan.
Völlig verrückt, ne?
Ja.
Das ist, man schickt die Band auf Tour, damit man in Ruhe produzieren kann. Das ist, was habe ich gesagt, wenn ich ein selbstfahrendes Wohnmobil habe, dann schicke ich das in Urlaub, damit ich besser arbeiten kann.
Ja.
Also so. So klingt das für mich.
Aber ist dann ja ein ganz pragmatischer Gedanke. Natürlich brauchten sie jemanden dann, der die Texte schreibt, weil der Texter, der normale, war ja auf Tour. Also das ist
ja über da gibt's ja auch eine Klage. Der hat ja auch geklagt später, dass er ins Urheberrecht noch mit reinkommt. Also andere Geschichte. Aber ja, es gab da Probleme. Aber stellt euch vor, die Band kam zurück und Brian Wilson sagte, guck mal, ich habe hier neue Musik und neue Songs. Ihr müsst nur noch singen, es ist alles fertig.
Da fühlt man sich ein bisschen überfahren, oder?
Genau, aber genau so war's, weil Brian Wilson hatte sich nämlich Studiomusiker mit ins Studio geholt. Die sogenannte Wrecking Crew, also die Abrissgruppe, war damals ein
Abrisskommando, würde man wahrscheinlich heute sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall hießen sie so, weil sie innerhalb von weniger Zeit echt Arrangements drauf hatten, die man mühelos mit ihnen erarbeiten konnte. Ja. Also die waren einfach, die kamen ins Studio, haben gespielt und der Take war im Kasten.
Also in diesem Fall absolut positiv konnotiert. Das waren einfach gnadenlos gute Musiker. Die kamen rein, zack, und so, man konnte kaum blinzeln, dann waren die schon wieder draußen, weil alles schon perfekt eingespielt war.
Ja, und es war so eine Art Community. Also es waren ganz viele Musiker, die immer unterschiedlich zusammengesetzt wurden. Einer davon war zum Beispiel Leon Russell, der dadurch auch auf ganz vielen Alben mit drauf ist. Und Phil Spector, der Produzent, hat super gerne mit denen gearbeitet, weil sie waren schnell und sie haben seine Wall of Sound produziert. Also Wall of Sound, diese großen, fast schon symphonischen
Klangflächen.
Ja, wirklich. Also, und von diesen Klangflächen war Brian Wilson mega begeistert. Das wollte er. Das war genau das. Das hat ihn beeindruckt. Das wollte er machen. Er hat sogar mal gesagt, Phil Spector was everything, everything I ever wanted to be. Also Phil Spector war alles, alles, was ich jemals sein wollte. Und dann sagte er noch, I had to find a new sound. I didn't want to copy Phil. I wanted to beat him. Also ich musste einen neuen Sound finden. Ich wollte aber Phil Spector nicht kopieren, sondern ich wollte ihn schlagen. Was auf jeden Fall Phil Spector geschafft hat und was auch Brian Wilson so fasziniert hat an ihm, war, dass er sich nicht nur rein als Produzent verstanden hat, also als jemand, der Musiker aufnimmt, sondern dass er ein Künstler war, ein Künstler, der Klangflächen geschaffen hat, also jemand, der sich Sounds ausgedacht hat. Und das war in der Tat neu, dieses Verständnis auch eines Produzenten, dass der mehr ist als jemand, der aufs Knöpfchen drückt und etwas aufnimmt, sondern dass der auch Gestalter ist. Und genau das, in diese Riege wollte eben auch Brian Wilson rein, als Komponist und auch eben als Produzent, weil der Komponist und Produzent als Einheit begriffen hat. Ja, und er hat auch mal gesagt, auch eine Produktion von Phil Spector mit den Ronettes, Be My Baby, das sei das beste Popstück, das je geschrieben wurde. Das war 63. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, das sind im Prinzip alles die Ausgangspunkte, mit denen Brian Wilson beschäftigt war. Er hatte auf der einen Seite das Rubber Soul Album, er war alleine im Studio, er hatte diese wunderbaren Studiomusiker, er hatte Phil Spector, er hatte, glaube ich, eine wahnsinnige Vision von diesem Album und er hat es geschaffen und seine Band hat ja zum Glück am Ende auch mitgezogen.
Ja, und währenddessen das Geld verdient. Pat, du bist Jahrgang 86, also 20 Jahre jünger als Pet Sounds. Warum ist das für dich ein Meilenstein?
Nein, Pet und Pet Sounds, Entschuldigung.
Katharina, ich wollte mit den Karlauer jetzt verkneifen, danke.
Das hat doch mal, ja, aber ihr versteht, dass ich heute total verwirrt bin die ganze Zeit, weil ich dauernd irgendwo meinen Namen höre. Ne? Das ist schon besonders. Ich glaube, so oft wird er nicht mehr zu Hause geschrien. Also, naja gut. Was macht das Album zu einem Meilenstein? Also, wo soll ich anfangen? Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit habt ihr hier, müsst ihr nach Hause geht? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, fangen wir mal damit an, dass Brian Wilson sich als Komponist und Produzent verstanden hat und mit diesem Album einfach auch stark weiterentwickelt hat. Er wollte einen neuen Schritt machen, er wollte das größte Album aller Zeiten schreiben mit 23. Da liegt die Messlatte schon relativ hoch. Naja, und das, was er da halt gemacht hat, war vor allem richtig mutig. Denn er ist mit dem Album zum einen weggegangen von dem erfolgreichen Konzept der Band, also von dem Surf-Sound, von dem mehrstimmigen Gesang nicht, aber von dem Surf-Sound. Und das war das, womit die Band Geld verdient hat und womit auch das Plattenlabel Geld verdient hat. Also zum einen inhaltlich ist er weggegangen, da ging es nicht mehr um Mädchen, um Surfen, um Strand, um Autos, sondern halt auch um ernstere und vor allem sehr persönliche Dinge. Er hat ja sehr alleine an diesem Album sozusagen gearbeitet, von daher war das natürlich sehr, sehr viel von ihm mit dabei. Außerdem ist Brian Wilson mit der Platte weg vom erfolgreichen Surf-Sound, ich habe es schon gesagt, also auch vor allem, was die Instrumentierung betrifft. Ne? Bei Pet Sounds haben wir keine klassische Rockband-Besetzung mehr. Wir haben Waldhörner dabei, wir haben Theremin dabei, wir hören gleich noch ganz viele verschiedene Sachen. Cola-Dosen, Löffel, Fahrradklingel, Hupen. Ja, und auch Hundegebell ist natürlich mit dabei. Pet Sounds, tierische Sounds, ist natürlich irgendwie passt. Naja, also im Grunde genommen, er hat einfach alles auf den Kopf gestellt. Heute wissen wir, dass das unglaublich innovativ gewesen ist. Damals hat das vor allem bei der Plattenfirma Schweißperlen auf die Stirn gebracht, weil das war alles irgendwie ziemlich verrückt, weil keiner hat es vor ihm gemacht. Und die müssen bei dem Gedanken an die künftigen Plattenverkäufer ja schier wahnsinnig geworden sein. Da wird wohl nichts mehr reinkommen. Naja, schauen wir mal. Ja, aber so genauso ist ja Innovation. Ne? Also wenn etwas neu ist, wenn etwas anders ist, dann wird das irgendwie immer erstmal abgelehnt. Man hat ja keine Erfahrungsberichte. Funktioniert das, funktioniert es nicht, wir wissen es nicht. Also wenn du denkst, du machst was Neues und alle lieben es sofort, dann war es keine Innovation. Innovation muss immer ein bisschen wehtun irgendwo. Naja, und heute wissen wir, nur weil Brian Wilson so mutig war, hat er eben damit andere Künstler inspiriert, wie zum Beispiel auch dann die Beatles, und natürlich auch nachhaltig die Musikwelt beeinflusst, was Komposition, was Arrangement und auch Produktion angeht und damit halt vielen Popkünstlern, die wir halt heute kennen, die Tür weit aufgestoßen, Pionierarbeit geleistet und das ist schon mal ein Meilenstein wert, oder?
Unbedingt, Katharina. Bevor wir musikalisch ins Album einsteigen, lass uns mal die Frage diskutieren, ob Pet Sounds ein Konzeptalbum ist. Du hast es schon gesagt, Rubber Soul war das hat auch Brian Wilson so gesehen, das erste Pop-Album, was mehr war als eine Ansammlung von Single-Hits mit musikalischem Füllmaterial. Viele sprechen ja davon, dass eigentlich erst Sgt. Pepper die Ära der Pop-Rock-Konzeptalben begründet hat, wenn man das Album als Gesamtkunstwerk, also inklusive Cover-Artwork, betrachtet. Aber Brian Wilson selbst hat mal gesagt, Pet Sounds war gar kein wirkliches Song-Konzeptalbum, textlich auch kein Konzeptalbum, es war eher ein Produktionskonzeptalbum. Das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du einführend gesagt hast.
Ja, also bei den Beatles, bei Sgt. Pepper zum Beispiel, ist es ja so, da sind die Beatles die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Erstmal. So sind sie auch auf dem Cover drauf. Das ist erstmal das Konzept. Hier ist es so, ist das Konzept, oder er nennt es ja auch Gesamtwerk, Gesamtkunstwerk eher, ist, glaube ich, die Grundidee für diese Art von Songs. Und die Grundidee für diese Art von Songs ist, er hat versucht, Gefühle zu packen. Aha. Also Stimmungen in Songs zu packen, und zwar Gefühle als Erwachsener, deren Ursprung aber in der Kindheit liegt. Und er versucht, das aufzuarbeiten in verschiedenartigen Songstrukturen. Also da werden wir auch noch drüber sprechen. Die Songs haben ja auch eigentlich keine klassische Songstruktur, so wie wir das von den Beach Boys kennen. Es sind Rhapsodien, es sind Melodien, die aneinandergefügt sind, die Gefühle widerspiegeln. Es sind zum Teil, ich empfinde es auch als Gebet, es sind Gebete mit drauf, es sind große Melodieführungen mit dabei. Gerade auch, wenn sie im Satzgesang singen, habe ich fast das Gefühl, ich stehe in einer Kathedrale und es kommt auf mich runter, auch als Zuhörer.
Das war ja auch so beabsichtigt, ne? Dieser spirituelle Faktor.
Genau. Es geht um die Suche nach Glück, auch um die Suche nach Heimat. Mhm. Wo bin ich zu Hause? Und aber auch immer darin, dass man sich als Mensch in der Liebe zu Hause fühlen darf. Mhm. Zu all dem, dass das alles gar nicht so greifbar ist, passt auch immer die harmonische Struktur, die fast auch nicht greifbar ist. Ja. Also, und das meine ich mit, es ist noch nicht richtig ein Konzept, aber es gibt eine Grundlage, es gibt eine Grundidee dafür, an der er sich lang gehangelt hat.
Aber dann hat Brian Wilson schon tief gestapelt, wenn er gesagt hat, es ist ein Produktionskonzept. Aber es steckt ja auch inhaltlich tatsächlich eine Idee dahinter. Oder ist das eher,
ja,
nehmen wir das
in
so
einzelnen,
wahr?
Ja, in einzelnen Schritten. Also es ist natürlich alles autobiografisch. Es hat alles irgendwie auch mit ihm zu tun. Aber es ist jetzt die Frage, wie man ein Konzeptalbum betrachtet. Ja. Theoretisch kann jedes Album, was mit dem Künstler zu tun hat, ein Konzeptalbum sein, weil es geht um ihn. Mhm. Ja? In dem Fall geht es irgendwie um ihn. Bei den Beatles war es ganz klar, es geht irgendwie um die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja. Genau, sehr großer Unterschied. Da war der eine Band, die ein Projekt gemacht hat.
Genau.
Und hier ist ein Einzelkünstler, der seine Band auch hat mitspielen lassen.
Genau.
Muss man mal so sagen.
Gnädigerweise dann.
Ja. Und er hatte das.
Klar,
und er hatte
die Stimmen, logisch,
und deswegen kommt man um den Begriff Konzept nicht rum. Er hatte das Album ja schon fertig, als sie kamen. Das heißt, es ist sein Konzept, sein Album, sein, es hängt zusammen irgendwie. Und das ist ja das, was wir mit dem Begriff Konzept ausdrücken wollen, dass es zusammenhängt.
Okay, steigen wir ein ins Album. Gleich im Opener wird klar, wie Brian Wilsons Interpretation von Phil Spectors Wall of Sound klingt. Ja, 22.01. aufgenommen, die ersten Tracks. Hier kommt mein Geburtstagsgeschenk. Wouldn't it be nice? So, dass Brian Wilson das Konzept der Beach Boys auf den Kopf zu stellen gedenkt, wird ja eigentlich schon in der ersten Textzeile klar. Pat, wäre es nicht schön, wenn wir älter werden? Also eine Band, die ganze Zeit ihres Bestehens das Teenagerleben feiert, wird plötzlich gerne älter. Was war da los?
Ja, erstmal war er ja allein, das heißt, es war sowieso schon mal alles anders von vornherein. Naja, aber ich glaube, hier kommen wieder ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammen. Also wir erinnern uns, Brian Wilson hat sich bei der letzten Tour rausgezogen, weil er einfach nicht mehr konnte. Also 20 Top 40 Singles in 2 Jahren. Also das war Leistungsdruck hoch 10, der war einfach quasi gefühlt zusammengebrochen. Also der brauchte eine Pause, der brauchte Ruhe. Und diese Sehnsucht, diese Ruhe, wo findest du die? Vielleicht im Alter, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Also wouldn't it be nice? Also wenn die Beach Boys noch unterwegs sind, hat Brian Wilson Zeit, neue Musik zu schreiben, runterzukommen. Musik, die aus ihm herauskam. Also es war ja dieser Wunsch, der aus ihm
herausgekommen ist. Also Themen, die ihn persönlich beschäftigt haben, sind mit dabei. Brian Wilson war innen drin nämlich auch gar nicht, auch wenn die Musik so happy, shiny klingt, eben, du hast es schon angesprochen, gar nicht so ein happy, shiny Typ, sondern der war einfach ziemlich fertig, wenn man so sagen möchte. Also die Surf-Songs lassen happy, shiny People vermuten, aber nein. Also er wollte Veränderungen, er wollte persönlicher werden, aber er wusste auch, wie wichtig der kommerzielle quasi Erfolg ist für die Beach Boys. Also seine Gedanken, Gefühle, die sollten ja trotzdem noch verständlich fürs Publikum bleiben und auch für ein jüngeres Publikum bleiben. Deshalb war es ja so perfekt, dass er Tony Asher als Werbetexter mit dabei hatte, denn dem konnte er all seine Gedanken, Gefühle geben und der wusste genau, wie er sie so formuliert, wie er sie so positioniert, dass sie halt quasi dann trotzdem noch dafür dann erreichbar bleiben für diese Zielgruppe.
Und das war auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Ne? Tony Asher hat mal gesagt, es ist wunderbar, wenn wir jetzt Musik zusammenschreiben, aber sobald er abschweift, kann ich überhaupt nicht mehr folgen. Das ist furchtbar anstrengend, weil er dann anfängt zu monologisieren und sich zum Beispiel in so Gefühle so reinsteigert verbal, dass man da gar nicht mehr...
Auch Sachen dann nicht so direkt so zu Ende zu bringen, sondern wirklich, wie sagt man bei uns zu Hause, schon von Höcksken auf Stöcksken springt.
Ja. Und hier war es ja sogar der Fall, dass, das war der erste Song, den sie zusammen gemacht haben, dass Brian Wilson anfing, an einzelnen Worten mit ihm rumzudiskutieren und jedes einzelne Wort auseinanderzunehmen. Und dann hat er gesagt, du, ich kann das so nicht. Gib mir einfach die, weil bei diesem Song war es auch so, die Melodie war zuerst da und das war fertig. Und Brian Wilson hat dann die Melodie Tony Asher mitgegeben. Komm, gib mir einfach ein Band mit, ich gehe nach Hause und mach dir dann Vorschläge.
Und ein Gedanke noch, der es quasi wahrscheinlich auch noch ein bisschen schwieriger gemacht, ein bisschen ernster gemacht hat, ein bisschen sehr verändert hat. Brian Wilson, das war genau die Zeit, wo er halt mehr angefangen hat, Marihuana zu nehmen, damals noch legal auch LSD zu nehmen. Das hat ihn, sagt, spirituell erweitert, neue Sachen eröffnet und das hat wahrscheinlich auch dahingehend die Texte und Gefühle verändert. Ja.
Wurde mal, glaube ich, als konservativer Popsong gefeiert, als einer der besten konservativen Popsongs, weil es hier darum geht, Sex nicht vor der Ehe zu haben, habe ich gelesen. Weiß gar nicht, ob das so die Absicht des Künstlers war, einen konservativen Popsong zu schreiben, ehrlich gesagt.
Es geht ja vor allem auch der Frage nach, wann man alt genug ist zum Heiraten. Ist das die Frage.
Musikalisch, kommen wir mal auf die Musik. Wouldn't It Be Nice ist auf den ersten Blick von heute aus gesehen ja doch ein typischer Beach Boys-Track irgendwie. Ne? Fröhliche Melodien, feiner, mehrstimmiger Gesang. Die Nummer war auch so ein Single-Hit, passt alles. Aber dann liest man was von eigenartigen Tonartwechseln, die eher dem Jazz und der Klassik zugehörig sind, als dem Pop oder dem Rock, Katharina.
Ja, so klingt's. Zum Glück also ist es gar nicht so aufgefallen, weil ich habe den Anfang mal rausgesucht. Das ist wirklich super interessant. Also sich die Harmonien von diesem Album, von den Songs mal anzuschauen. Also ich bin tatsächlich in der Vorbereitung schier wahnsinnig geworden, weil Brian Wilson gefühlt springt von der einen Tonart in die andere und zwar gerade wie es ihm passt, nicht wie man es gewohnt ist, aus der Klassik vielleicht schon und aus dem Jazz auch. Aber er macht es sehr geschickt und zwar auch fast unhörbar oder leicht hörbar für uns. Also ich meine, das ist der erste Song auf dem Album. Wenn man den auflegt mit der Platte, dann war das, was man als erstes gehört hat. Und man hört tatsächlich schon im Intro einen Tonartwechsel. Und zwar haben wir eine 12-seitige Mando-Gitarre am Anfang. Auch eine besondere Gitarre, weil die ist praktisch nur halb so lang wie eine normale Gitarre und klingt dadurch auch höher wie eine Mandoline. Und diese Gitarre spielt in A-Dur. Und er wechselt dann tatsächlich, sobald der Gesang einsetzt, nach F-Dur. Also sobald eigentlich der Titel beginnt. Wir hören mal rein. Das nennt man Mediante. Für die Fachleute unter uns.
Das kann man jetzt im Nerd-Kalender einfach anstreichen, check.
Ja, es ist eine Terzverwandtschaft, die hier vorliegt. Ja, weil praktisch A, die Terz von F, die große Terz von F-Dur ist, besteht hier eine Terzverwandtschaft. Und das war neu.
Terzverwandtschaft, das ist ein schönes Wort.
Ja, was das heißt so?
Terzerlicherseits.
Hier sitzt meine Terzverwandtschaft.
Und das war neu in der Popmusik. Aber Brian Wilson macht es so geschickt, dass es kaum auffällt. und dass es hörbar ist und dass es leicht ist und dass es fluffig ist und dass es in diesen Beach Boys-Kontext reinpasst, weil dieser erste Song, der schreckt mich nicht ab, wenn ich vorher Surfing USA, Barbara Ann und das alles, was wir gehört haben, er schreckt mich nicht ab und er zieht mich in dieses Album rein und ich finde, das hat er kompositorisch ganz, ganz wunderbar gemacht. Im Grunde geht er in diesem Song so weiter, man kann fast sagen, es ist Progressive Pop, wir haben auch Tempiwechsel drinne, also es wird mal schneller, mal langsamer, was auch ungewöhnlich war für Popmusik in der Zeit, die eigentlich einen durchgängigen Rhythmus hat. All das sind neue Dinge, die er aber mit einer Leichtigkeit hier einpflegt, die also kompositorisch betrachtet unfassbar genial ist. Und wir haben eine Sache noch, ich hatte eben in der Einleitung schon davon gesprochen, er war ja ein großer Bewunderer von Phil Spector und er hat tatsächlich die Basslinie aus dem Song, den ich auch vorhin angespielt habe, Be My Baby von den Ronettes, hat er einfach genommen und hat sie hier drunter gelegt. Wir hören erst die Ronettes.
Gesamples hat er noch nicht.
Bum, 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 bum. Ne? So, und jetzt? Bum, bum. So. Was soll man da sagen?
Ja, aber das haben wir ja auch ganz oft hier bei den Meilensteinen. Das ist nicht erst, seit es dieselbe Technik gibt, dass man sich in Versatzstücken von anderen Songs bedient und die in einen neuen Kontext stellt. Das ist weit verbreitet.
Es ist auch vollkommen okay. Es ist auch kein Plagiat oder nichts an dieser Stelle. Es ist komposit, es ist ganz fein. Ja.
Aber das Schöne ist ja, er macht so komplexe Sachen, aber auch wenn man leicht beeinflussbare Ohren hat, sag ich mal, also nicht so tief drin ist, der kaschiert das so schön. Das ist so ganz beiläufig, die Sachen, so, die passieren. Auch wo du es gerade erzählt hast, am Anfang der Tonartwechsel von A-Dur zu F-Dur, der wird ja so ein bisschen dadurch schon fast kaschiert, dass du hast dieses Intro und dann knallt ganz viel auf einmal rein. Das heißt, es passiert so mit unten drunter. Es passieren ganz komplexe Dinge, die aber so fluffig und so einfach daherkommen, dass du merkst es gar nicht, dass da irgendwas Besonderes gerade passiert ist. Und das ist so das Wunderbare daran, finde ich. Das ist halt einfach so mitschwingt und nicht so einfach
komplex,
gemütlich.
Aber es überfordert niemanden mit dem
Zuhören. Nein, genau, du hast es viel besser gesagt als ich, aber genau das meinte ich.
An der Aufnahme waren sage und schreibe 16 Studiomusiker beteiligt. Alles beginnt mit diesem eigenartigen Sound am Anfang. Katharina hat es eben schon gesagt. Mal steht geschrieben, dass es eine 12-seitige Mando-Gitarre ist. Ich glaube, das ist es auch. In anderen Quellen habe ich 12-seitige E-Gitarre gelesen. Aber dann ist da vielleicht eine dabei. Aber die Mando-Gitarre steht schon im Vordergrund, ist auch elektrisch. Und es klingt wie eine Harfe dann letzten Endes so ein bisschen. Ne? So schwebend, dieser Sound. Und da haben sie einen Trick gemacht, der auch noch nicht so weit verbreitet war in der Studiotechnik damals.
Katharina hat es gerade schon gesagt, es war eine Mando-Gitarre. Kann man sich so vorstellen wie eine E-Gitarre, die man heute kennt, die in der Waschmaschine ein bisschen eingelaufen ist, weil es zu heiß war. So sieht die ungefähr aus. Und was die gemacht haben, wie nimmst du normalerweise eine E-Gitarre auf? Du steckst das Kabel in die Gitarre rein, in den Verstärker, dann stellst du ein Mikrofon vor den Verstärker und dann ein Kabel da rein und dann wieder ins Pult. Haben sie alles übersprungen, sie haben einfach diese Mando-Gitarre genommen, diese 12-seitige, und direkt ins Pult gepackt. Deshalb klingt die so ein bisschen anders, noch so ein bisschen weicher, und das ist dann wahrscheinlich dieses Harfenähnliche, was du gemeint hast. Problem an der Geschichte ist natürlich nur, wenn du im Studio bist und diesen Backing-Track, kann man es ja quasi nennen, aufnimmst und diese Basis aufnimmst, ist es natürlich schwer für den Schlagzeuger, wenn du eine E-Gitarre oder eine Mando-Gitarre hast, die du nicht anschließt. Weil das haben sie im Studio ja nicht gehört, weil das war dann da so eine E-Gitarre ohne Verstärkung, klingt halt zu leise. Also mussten sie wieder einen Kopfhörer ins Pult und das wieder zum Schlagzeuger, damit der mitbekommt, wann der überhaupt anfangen soll zu spielen.
Die größte Herausforderung war aber nicht die Instrumentalaufnahme. Da hat er ja die Wrecking Crew gehabt, die das sehr easy hingekriegt hat, offensichtlich. Aber die Gesangsparts, die haben es absolut in sich, Katharina.
Ja, also die Musik, die haben sie ja in den Golden Star Studios in Los Angeles aufgenommen. Du hast es gesagt, mit der Wrecking Crew. Da in diesem Studio hat er auch Phil Spector gearbeitet, klar. Und die Vocals sind dann viel später aufgenommen worden, als dann der Rest der Band eben von der Japan-Tour zurück war. In den CBS Columbia Studios. Und da gab es dann auch den harmonischen Feinschliff. Und natürlich fordert das eine Gesangsgruppe raus, eine Gesangsgruppe, die vor allem auf Harmoniegesang sich spezialisiert hat. wenn du ständig Tonartenwechsel hast oder wenn du eine Mando-Gitarre hörst in A-Dur und du sollst dann in F-Dur einsetzen. Das muss ins Gehör rein. Das muss man üben, das muss man trainieren. Und das hat gedauert und sie mussten viel genauer sein, um dann diese Harmoniewechsel auch hinzubekommen. Und deswegen haben sie da auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als das vorher der Fall war, wo einfach die Tonart klar war.
Brian Wilson war auch unglaublich, na, pedantisch ist der falsche Ausdruck, aber er hat sich schon getriezt.
Er ist Perfektionist. Ja, also das kann man
musst
sagen.
Muss ja auch sein, wenn du musst das größte du. Album ja. der Welt machen möchtest.
Und sie haben dann noch so Spielchen gemacht, wie den Gesang schneller aufgenommen oder langsamer aufgenommen, in einem anderen Tempo abgespielt. Also auch diese Spielchen haben sie natürlich gemacht, um bestimmte Effekte zu erzielen. Also da war schon Fleißarbeit
drin. Seine Brüder haben ihn Studio-Stalin genannt.
Ja,
gut. Wirklich wahr.
Aber es sind ja auch Tricks, die quasi früher und dann, also davor und danach ja auch noch andere Bands gemacht haben mit großen Bs im Namen, ne?
Ja, unbedingt. wir hören mal diese brachiale Gesangsqualität, die Band mitbringt. Einfach mal die Gesangsspur von Wooden It Be Nice isoliert, ohne die Band. Hört euch das an. You know, it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.
Die sind nämlich schon wieder in der anderen Tonart drin. Ja, habt ihr es gehört? Da hört man es nämlich an der Stelle.
Unfassbar. Also, dass du da dann bei deiner Stimme bleibst. Also, wenn du eine hast, die dann noch so wunderbar zu kontrollieren. Toll. Die Musikwissenschaft spricht, Wouldn't It Be Nice, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Progressive Pop. Du hast es schon erwähnt, Pat, und Powerpop zu. Durch die Genres weg.
Aber genau das war halt das Ding. Damit hat er für andere Leute die Tür aufgemacht, zu sagen, probiert es aus, es kann funktionieren. Und das ist auch in andere Etagen dann bei Plattenfirmen gedrungen. Okay, es funktioniert, das haben wir halt, nicht hauptsächlich, aber auch zu großen Teilen Brian Wilson zu verdanken.
Ja, genau, er hat quasi die Tür geöffnet, dass andere die Möglichkeit überhaupt bekommen hatten, zu experimentieren.
Also er ist einen großen Anteil daran, dass Popmusik heute so vielfältig ist und vielfältig sein darf, wie sie ist.
Toll. Ich würde an der Stelle mal schon gleich nach dem ersten Titel von der Titelfolge des Albums abweichen wollen, weil wir gleich jetzt zu Anfang mal ein paar wichtige Aspekte vom Album, was die aufwendige Produktion betrifft, klären wollen. Der Ursprung des Surf-Sounds, wir hatten ja gesagt, war weitestgehend instrumental. Und so verwundert es auch nicht, dass auf Pet Sounds zwei reine Instrumentalstücke drauf sind. Das ist Let's Go Away for a While und eben der Titeltrack Pet Sounds. Letztere liegt jetzt auf. Spannende Geschichte, die Nummer sollte mal ein Bond-Song werden. Der ursprüngliche Arbeitstitel war dann auch Run, James, Run. Ne? Hör mal, aber ein lautes Nebengeräusch.
Ja, das ist auch experimentelle Musik, die
hier
im Hintergrund ist.
Hier vor der Tür experimentelle.
Andere Menschen sagen, es ist die Kehrmaschine. Wir sagen, who cares? Aber es könnte experimentelle Musik sein.
Oh, der war gut.
Nicht wahr?
Das ist du lernst von den Besten.
Wir nehmen das in die Library auf, in die Pet Sounds Library, ja? Okay.
Gut, also achtet mal auf die Percussions in Pet Sounds. Die werden euch sicher bekannt vorkommen, denn ich bin mir sicher, ihr habt die zu Hause oder auch schon mal in der Hand gehabt. Hier kommt Pet Sounds.
Wäre dann eine wunderschöne Samba-Gurke im Hintergrund, wie man früher in der
Schule gesagt hat. Ja, vor allem möchte ich die James-Bond-Folge mal sehen. Der Titel läuft. Also
James Bond trifft Austin Powers vielleicht.
Ja, genau. Ja, richtig. 100%. Das passt 100%. Und er rennt auch nicht besonders schnell.
Nein, er hat auch schon drei Martinis drin, glaube ich.
Pet Sounds.
Eher Colas.
Übrigens so. Der einzige Track auf dem Album, bei dem außer Brian Wilson keiner der Beach Boys mitgespielt hat, weil die ja praktisch fast nur gesungen haben. Es sollte, wie gesagt, eigentlich ein Bond-Song werden, aber statt Martini wird hier was anderes geschüttet bzw. geschlagen, Katharina.
Genau, also Brian Wilson kam auf die lustige Idee und hat dem Schlagzeuger im Studio zwei leere Cola-Dosen in die Hand gedrückt und hat gesagt, spiel mal mit denen. Und ich habe tatsächlich auch mal zwei leere Cola-Dosen mitgebracht.
Hast du im Interesse der Kultur gelehrt gestern?
Ja, gestern, genau. Und die Idee war, ich gebe die andere dir.
Ja, dann mach du.
Gut. Ja. Und er hat die Cola-Dose einfach genommen und das macht natürlich ein Geräusch, ne? Und das ist genau dieses Geräusch, das wir auch am Anfang von diesem Stück hören.
Klingt auch so ein bisschen nach Lowrider, oder?
Ja, und er hat das ziemlich häufig...
Man kann auch hier hinten drauf fahren, was passiert da?
Ja, das kommt auch alles ja? noch, weil sie haben ja ganz viele unterschiedliche Dinge benutzt auf dem Album. Sie haben ganz, mit ganz unterschiedlichen Dingen Geräusche gemacht. Die Cola-Dosen sind praktisch nur der Anfang. Weiter geht's zum Beispiel mit Fahrradklingeln oder einem Fahrradhorn im Song You Still Believe in Me. Es war so eine Hupe, so eine Fahrradhupe.
Wir haben auf die Stelle jetzt keine mehr organisiert.
Nee, aber was auch häufig vorkommt, sind tatsächlich Löffel.
Kannst du meinem Bruder geben, der kann gut Löffel spielen. Ja, ja, mach mal. Sehr gut.
Super cool.
Applaus, vielen Dank. Der hat hier die Löffel bedient.
Also Cola-Dosen löffeln, wir haben schon ein bisschen Hausrat. Dann gibt es noch Hundegebell im Song Caroline No. Da kommt jetzt der Zug. Nochmal dazu. Und das muss man sich vorstellen, das ist das Ende von der Platte. Also so hat das Album aufgehört, mit einem kleinen Hörspiel, mit einem Zug, mit einem bellenden Hund. Ein bisschen fühlt sich der Zug an, als würde jetzt das Album abfahren, als würde es sich auflösen. Ja, ja, genau. Ja,
der Zug ist abgefahren.
Genau. Und woher kommt das? Das war ja gerade die Frage, die der Pat schon gestellt hat. Ne? Diese Idee von Geräuschen in der Musik ist eine avantgardistische Idee, die ihre Basis, möchte ich sagen, in den 40er Jahren hat. John Cage ist ein großer Komponist der neuen Musik, der sich viel damit beschäftigt hat. Der hat auch einen wunderschönen Satz gesagt, den ich sehr schön finde. Jeder Gegenstand hat eine Seele und durch seinen Ton kommt diese Seele zum Vorschein. Also wenn ich auf meinen Hocker klopfe, dann ist das die Seele des Gegenstandes. Das war die Idee. Und John Cage hat schon in den 40er Jahren sogenannte Living Room Music gemacht. Das heißt, er hat diese Gegenstände genommen und hat damit Musik gemacht. Und zwar sehr perkussiv, sehr alltäglich. Das war auch so ein bisschen die Idee, dass man sagt, alles macht Geräusche. Das Papier macht Geräusche, die Löffel machen Geräusche, die Glasflaschen machen Geräusche. Und so ist eben auch tatsächlich Brian Wilson an diese Idee auch speziell in diesem Song rangegangen. Der hat gesagt, nehmt euch irgendwas und macht damit Musik.
Wir sind ja gerade beim Titeltrack, Pet Sounds, Haustierklänge, Tierstimmen. Hat das was mit den seltsamen Stimmen und Geräuschen auf dem Album zu tun?
Ja, also erstmal ein Fun Fact. Katharina, es war nicht nur ein Hund, es waren zwei Hunde und es waren nicht irgendwelche Hunde.
Es waren
Hunde,
seine.
Es waren die Hunde von Brian Wilson. Also es blieb in der Familie, da musste er kein Urheberrecht, keine Credits ab.
Banana und Louis hießen die, glaube ich. Banana und Louis
Okay, das
Banana wusste ich nicht, fand ich lustig, Banana, weil stell dir vor, Namen. Du stehst im Park und rufst: Banana!
It's bananas. Ja, also wie gesagt, das Bellen kam von seinen Hunden tatsächlich, von Brian Wilson. Und außerdem war es natürlich auch ein sehr persönlicher Albumtitel für Brian Wilson, weil, was heißt Pet? Es ist halt Haustier, es bedeutet aber auch Streicheln und es bedeutet Liebling. Also es waren seine Lieblingssounds, es war sein sehr, sehr persönliches Albumding. Und ganz nebenbei war er ein großer Fan von Phil Spector. Und nehmen wir mal die Initialen von Pet Sounds und von Phil Spector, es sind auch die gleichen. Vielleicht ist das noch so eine kleine Note, die noch mitgeschwungen hat.
Aber war es nicht sogar so, dass Bandmitglieder gesagt haben, als sie das Zeug zum ersten Mal gehört haben, das sind nicht die Beach Boys, hört sich ja an wie Tierstimmen. Die Geschichte habe ich auch irgendwo gelesen.
Das stimmt. Ich finde die andere Geschichte aber schöner.
wo der Titel ist, das Coverart wirkt mich fern. Und ich habe immer gedacht, dass zu einem großen Album auch ein großartig und künstlerisch wertvolles Coverartwork gehört. Aber oh Schreck und Kraus. Das schlechteste Cover der Geschichte des Musikbusiness, das sag nicht ich, das hat Beach Boy Al Jardine gesagt. Katharina, wie konnte das passieren?
Also ich finde es gar nicht so schlecht, Frank, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist schon, das Albumcover hat seine Berechtigung und es ist auch legendär geworden. Und es ist einfach auch legendär geworden, weil das ist auch total nahbar, finde ich. Weil,
so kann man es auch ausdrücken.
Ja, weil wo befinden sich die Beach Boys? Im Streichelzoo, ja, bei den Ziegen. Und was haben sie gedacht? Sie gehen fürs Fotoshooting in den Zoo. Nach San Diego sind sie gegangen in den Zoo und haben dort das Fotoshooting gemacht. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, welche Fotos sie noch gemacht haben. Und ich muss sagen, ich fand eins ganz besonders interessant, und zwar, sie sind praktisch von Gehege zu Gehege gegangen und haben immer mit den Tieren Fotos gemacht. Also Streichelzoo war dann so für mich als Mama von einem Dreijährigen wahrscheinlich der krönende Abschluss. Aber vorher sind sie im Zoo rum und haben halt tatsächlich mit den Elefanten Fotos gemacht. Und auch ein Foto mit einer Giraffe. Und ich finde, die sieht total lustig aus, wie die Beach Boys stehen praktisch am Zaun bei der Giraffe, so in der Reihe. Und dann kommt plötzlich von hinten der Giraffenhals und guckt so ganz, ganz irritiert von der Seite, so von wegen, was geht denn hier ab?
Das hat der Zoodirektor übrigens auch gedacht. Die wollten das ja verbieten, weil angeblich die Tiere davon Schaden nehmen könnten.
Na, sie haben es. Sie fanden es so überhaupt nicht gut und haben auch den Beach Boys danach Hausverbot gegeben. Aber dieses Giraffenfoto ist einfach so süß. So, aha, bin ich jetzt Bandmitglied? Also wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes vom Podcast. Unbedingt. Weil, also auch das, finde ich, hätte ein Cover werden können.
Und mir fällt gerade ein wundervoller Funfact ein. Sie wollten das größte Album der Welt machen. Und was ist San Diego? Es ist der beste Zoo der Welt.
Echt?
Im Ranking ist das der Top 1 Zoo.
Was du weißt?
Ja, ich hab's gerade noch mal gegoogelt. Also, so. Ich muss auch noch hin. Aber ich hoffe, ich habe danach kein Hausverbot.
Machst du ein paar Ziegenfotos. Zurück zur A-Seite von Pet Sounds. Der Schlusstrack ist ein Traditional. Die Geschichte von der Schaluppe John B. Sloop John B. Yes.
We come on the Sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go.
Sloop John B., die zweite Single aus Pet Sounds, der größte Hit vom Album, in den USA Platz 3, UK Platz 2 und Deutschland Platz 1 in den Charts. Ein traditionelles Volkslied aus Nassau, nicht an der Lahn, sondern auf den Bahamas. Hier die Aufnahme vom Kingston Trio von 1958, so klingt es als Volkslied.
Wie fröhlich man klingt, ja. Ne? Wir kommen in eine Schlägerei. Ja,
genau. Wie kommt ein solcher Song von den Bahamas zu den Beach Boys nach Kalifornien und warum haben die ausgerechnet diesen Song genommen, Pat?
Ja, das lag nicht an Brian Wilson, denn Brian Wilson fand Folkmusik eigentlich ganz fürchterlich und fand er ganz schrecklich. Das kommt von Al Jordan, von dem Gitarristen. Ich glaube, wir haben auch sehr viele verschiedene Aussprachen heute von diesem Gitarristen. Entschuldigung, wenn für jeglich die falsch ist. Aber auf jeden Fall kam er damit an, fand dieses Lied total toll, weil er war großer Folk-Fan, wusste aber, bei Brian, das wird schwierig, das ist dem viel zu langweilig. Also hat es ihm erstmal vorgespielt, gesagt, ey, pass auf, ich hab da was, fände ich total toll, wenn wir das machen können als Beach Boys. Spielt es ihm vor und Brian Wilson natürlich die Nase rum, gesagt, nee. Weiß ich nicht,
Digga.
Nee, und auf jeden Fall wusste natürlich Al Jardine das und hat dann gesagt, pass auf, aber ich habe eine Idee. Und er hat einfach quasi, ich glaube in der dritten Stufe war es, das kannst du da analysieren, hat es interessanter gemacht, indem er halt quasi nicht den normalen Akkord genommen hat, sondern er hat die Mollparallele dazu genommen, hat es interessanter vorgespielt und hat dann Brian Wilson damit alleine gelassen, weil er hat gemerkt, Da hat er angebissen. Jetzt rattert's, jetzt wird's spannender. Dann ging er nach Hause, hat Brian Wilson damit alleine gelassen und am nächsten Tag klingelt das Telefon. Hier ist Brian, ich habe den Song fertig, komm vorbei. Und so war dann Brian Wilson dann doch irgendwie angefixt worden von Folkmusik, obwohl er eigentlich gar kein Fan war. Und dafür hat Al Jardine eigentlich nie Props bekommen, dass er diesen Song dann in die Band reingebracht hat.
Er hat noch nicht mal gesungen, ne?
Nee, er durfte noch nicht mal singen, durfte er den. Naja, aber er hat trotzdem dafür gesorgt, dass dieser Song auch ein Riesenerfolg war, weil ohne ihn wäre der nie auf der Platte gelandet.
Und kurze Inhaltsangabe, es geht um einen Schiffbruch, ne?
Es geht um einen Schiffbruch, ja.
Also die Inspiration war, glaube ich, ein Schiffswrack an der Küste, ne?
Ja. Hat man hinterher sogar noch Teile von gefunden, von diesem Schiffswrack, ja. Und das, glaube ich, in ein Museum gepackt. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Bitte nicht nachgoogeln.
Okay. Gibt eine Schlägerei.
Ne? Viel zu viel Alkohol.
Ja. Ein interessantes Detail ist, dass der Song bereits 65 aufgenommen worden ist, hatten wir es ja vorhin von. Und jetzt kommt's. Billy Strange spielt hier eine 12-seitige Gitarre. Eine E-Gitarre, eine 12-seitige. Problem nur, er hatte gar kein solches Instrument und auch das Geld dafür nicht, Katharina.
Ja, Brian Wilson hat ihn sonntags nachmittags angerufen und hatte diesen Song fertig, die Rohaufnahme, und sagte, boah, ich brauche unbedingt ein Solo von einer 12-seitigen E-Gitarre da drauf. Kannst du kommen? Und dann sagt er, ja, komm schon, aber ich habe halt kein Instrument. Und was hat Brian Wilson gemacht? Er hat daraufhin tatsächlich beim Chef seiner Plattenfirma angerufen und hat gesagt, hier, ich habe ein Problem, ich brauche jetzt eine 12-seitige E-Gitarre. Der sagte, okay, kein Problem, ich rufe mal im örtlichen Musikfachhandel den Chef an, weil, ne, Musiker, man kennt sich untereinander. Der hat ihn angerufen und hat gesagt, hier, wir brauchen sofort eine 12-seitige E-Gitarre im Studio, kannst du es hinbringen? Und wenige Stunden später stand tatsächlich die gewünschte 12-seitige Fender Electric, das ist 12, glaube ich.
Ja, genau.
12, ja, 12.
Wo auch immer die Zahl herkommt, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Im Studio samt Verstärker, das heißt, sie konnten ein Solo aufnehmen. Brian war glücklich und Billy Strange war auch glücklich. Und es war aber so wohl verhandelt, dass das Equipment dann auch von dem örtlichen Musikalienhändler abgekauft wird. Und Billy Strange hatte das Geld nicht. Und dann hat Brian Wilson gesagt, hier hast du $2,000, kannst du das Equipment dafür bezahlen.
Hat sich ja auch gelohnt, weil ihr wisst, das war die erste Aufnahme im Dezember und das Instrument ist dann noch mehrfach zu hören auf der Platte. Mhm. Ich glaube, das hat sich wieder rein amortisiert am Ende, das Instrument.
Ach, da spricht der Wirtschaftsprofi aus dir, ja.
Hätte auch mir geben können, hätte ich auch genommen.
Ja, aber das musst du ja auch erstmal machen, ne? Du musst dir ja erstmal eine 12-seitige bringen lassen, dann auf der 12-seitigen noch ein Solo spielen auf ein Instrument, wo du dich ja auch erstmal... Jeder, der ein Instrument schon mal in der Hand hatte, weiß, nicht jedes Instrument ist wie das andere. Ja, klar, Gitarren sind ähnlich, aber jede greift sich auch ein bisschen anders.
Ja, du spielst auch an der 12-seitigen ein bisschen anders, mit einer anderen Kraft und so weiter und so weiter. Musst du erstmal können. Das, Wrecking Crew. Was soll's, die spielen halt ein Instrument. Kommen wir zum ersten Song der B-Seite von Pet Sounds. Es ist ein Song, der von vielen Menschen, darunter auch von Paul McCartney und der Redaktion des Rolling Stone, als einer der besten, vielleicht sogar der beste Song aller Zeiten gesehen wird. Bono von U2 sieht darin sogar den Beweis für die Existenz von Engeln. Hier ist God Only Knows.
Die Melodie von dem Horn.
Ja, da geht die Leinwand auf, ne?
Das sind die Plastikbecher, die hier zu hören sind. Und zwar tatsächlich mit dem Boden aneinander geschlagen. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows, ob es wirklich der beste Song aller Zeiten ist. Gott allein wird's wissen. Bevor wir jetzt zu der ausgeklügelten Komposition kommen, da singen Popstars von Gott. In so einer unglaublich berührenden Weise. Aber Vorsicht, Blasphemie! In den USA galt sowas in der Popmusik als Gotteslästerung. Ziemlich genau zu der Zeit der Aufnahme von God Only Knows hatte John Lennon in einem Interview gesagt, das völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde, dass die Beatles berühmter als Jesus seien. Beatles-Platten sind darauf in der Folge verbrannt worden, Konzerte wurden boykottiert. Da war es für Brian Wilson natürlich noch mal mehr ein Tabubruch, in dieser Weise über Gott zu singen, zumal er ja auch diesen angeblich blasphemischen Künstlern nachgeeifert hat, also den Beatles. God Only Knows, so hat er sich's vorgenommen, sollte den Standard vom Beatles-Album Rubber Soul zumindest erreichen. Aber wofür die ganze Aufregung, Pat? Was war das Problem?
Naja, also du hast es schon gesagt, über Gott zu singen, über den Allmächtigen, 60er Jahre, großes Tabuthema für junge Leute natürlich. Oh, das ist verboten, finden wir natürlich besonders spannend, ne? Da hören wir mal genauer hin.
Ist aber deswegen, spannend. Weil Popmusik an sich als Teufelszeug, weil
es genau. in der Kirche ständig über Gott und das dann auch noch, das geht ja nicht, das kann man nicht machen. Aber wie gesagt, alles, was verboten ist, mögen jüngere Menschen natürlich besonders gerne, da ist da so ein bisschen der Reiz drin, aber naja, worum geht's eigentlich im Songtext? So, darüber wollen wir reden, ne? Wenn man es ganz einfach runterbricht, dann ist es eigentlich nur, ich mache mal ganz große Gänsefüßchen hier, nur ein Liebeslied. Es ist eigentlich nur ein Liebeslied, aber wir wissen ja, dass die Worte einfach und nur bei den Beach Boys quasi völlig egal sind. Die kommen eigentlich gar nicht vor, also auch in diesem Fall nicht beim Texter Tony Asher. Und der hat eigentlich gefühlt einen möglichst komplizierten Weg gesucht, einfach nur um zu sagen, ich liebe dich bis in alle Ewigkeit. Aber weil es eben kompliziert ist, ist es ja auch interessant, macht dann ja auch Spaß, da hört man ja schon hin. Vor allem, wenn ein Lied losgeht mit God only knows, ja, Halleluja, das ist schon mal schwierig, aber dann die erste Textzeile, I may not always love you. Hä, wie? Das ist schon Hinhörer. Was machen wir damit? Das ist schon mal ein gutes Teasing, eigentlich, wenn wir im Radio sagen, ne? Was passiert denn, also was muss denn passieren, damit du mich nicht mehr liebst, ne? Was passiert da, bis die Liebe erlischt? Was muss passieren? Also, so, er singt dann weiter. Solange die Sterne über dir stehen, brauchst du nicht an meiner Liebe zu zweifeln. Ach so. Es muss also erstmal die
darf
Welt.
Darf nicht bewölkt sein.
Genau, genau. Oder es muss die Welt untergehen. Ja. Also, im Grunde genommen kann das schon mal nicht passieren. Also, ich liebe dich im Grunde genommen. Ich werde dich immer lieben. Das ist eigentlich die Kernaussage quasi dann von diesen Zeilen. Schon mal sehr schön romantisch für dich behaupten. Ja. So, und jetzt setzt er aber noch einen oben drauf, ne? Denn jetzt kommt der Allmächtige ins Spiel. God only knows what I would be without you. Also nur Gott kann wissen, was dann wäre, weil vom menschlichen Begreifen her ist das einfach nicht zu erfassen. Aha. Ist das nicht schön?
Ach, wunderbar.
Also wir Menschen werden das nie feststellen können. Jetzt dreht er den Spieß nochmal um. Was wäre denn, wenn sie ihn verlässt? Da singt er frei übersetzt. Nun, das Leben würde wahrscheinlich weitergehen, glaube ich. Aber die Welt hätte mir nichts mehr zu bieten. Ist das nicht romantisch? Ist das nicht herzerwärmend? Kann ich dafür bitte ein Oh haben? Dankeschön.
Katharina, God only knows, er hat wieder so ein üppiges Arrangement. 20 Studiomusiker, 16 von der Wrecking Crew hatten wir schon. Und das Streichquartett The Sid Sharp Strings waren daran beteiligt. In der Art und Weise, wie sie zusammenspielen, liegt natürlich die Magie dieses Songs. Brian Wilson lässt den Zuhörer sozusagen im Unklaren mal wieder darüber, in welcher Tonart die Nummer überhaupt steht. Wieder so eine Geschichte, ne?
Ja, auch da, wo fange ich an? Weil als ich mich in der Vorbereitung tatsächlich mal mit der Chord Progression beschäftigt habe, war es ziemlich unübersichtlich.
Also ihr könnt ja aber hier
machen
den
wir aber, das machen wir, ja, das mache ich
immer
gleich
wieder
mal.
Spektakulär.
Ich fange mal vorne an, wo die Inspirationsquelle ist. Die Inspirationsquelle ist nämlich ein Jazzstandard. Den hat Brian Wilson im Ohr gehabt, hat gesagt, irgendwie es soll so ein bisschen klingen und ich finde, man hört es auch. Es ist Stella by Starlight und ich habe mal die Version von Ella Fitzgerald rausgesucht. Stella by Starlight. Achtung. God only knows what I do without you. So, im Grunde ist es das, ne? Also es ist eine, wir kennen das von Musikern, ich kenne es selbst auch, ne? Man ist von so vielen Dingen beeinflusst und ja, auch hier, und es ist ja auch immer schön, wenn man sagt, okay, ja, ich habe das gern gehört und das hatte ich im Ohr und irgendwie, ja, ist dann ein neuer Song auch daraus geworden. Du hast schon gesagt, 20 Studiomusiker waren daran beteiligt. Auch das war nicht ganz einfach aufzunehmen. Das hat auch viel, viel Zeit in Anspruch genommen, auch diese Leichtigkeit da reinzubekommen. Neben den Plastikbechern, die ich schon erwähnt habe, haben sie noch was Schönes gemacht. Sie haben nämlich das Klavier, die Saiten mit Klebeband beklebt, was natürlich auch nochmal anders klingt. Hat mich natürlich hier John Cage wieder, präpariert das Klavier und so. Also sie haben rumexperimentiert, wie sie Klänge erzeugen können.
Mariniertes Klavier.
Ja, beklebtes Klavier.
Das war ein Insider.
Ja. In jedem Fall stellt der Song hier eigentlich schon auch die Frage nach einer Tonart. Er spielt mit ganz vielen Quartakkorden, mit Sechstakkorden, mit Neunerakkorden. Also es sind alles Verbindungen, auch aus dem Jazz und so. Und er moduliert auch die ganze Zeit. Mhm. Und in einem Popsong ist es ja eigentlich vorgegeben, vier Takte der oder halbtaktig oder wie auch immer. Aber man hat eigentlich eine bestehende Form. Wenn man jetzt hier drauf schaut, sieht man, es gibt keine bestehende Form wirklich. Er kreist immer so ein bisschen um bestimmte Tonarten. Also er kreist so ein bisschen um E-Dur und er kreist so ein bisschen um A-Dur. Aber es ist jetzt keine Stringenz drin, dass man sagt, halbtaktig so und ganztaktig so oder wie auch immer. Und es sind insgesamt 14 unterschiedliche Akkorde, die er benutzt. Es ist schon fast ein bisschen chromatisch, wenn man das will. Das findet man auch in der Klassik, ne? Es gibt Stücke tatsächlich schon aus dem 14. Jahrhundert von Orlando di Lasso, der das ähnlich macht. Oder Mozart gibt's auch noch. Ich glaube, das ist so ein Divertimento. Hier kommen auch alle irgendwie 12 Tonarten drin vor. Also es gibt es schon in der Klassik. Wie gesagt, es gibt keine wirkliche Basis, die man ja eigentlich in der Popmusik hat. Eine Grundtonart, auf die man sich bezieht, Kadenzbeziehungen.
Und du sagst ja im Normalfall, er hat die 14 Akkorde hier benutzt, im normalen Popsong sind es oft halt nicht mehr als 3 oder 4.
Ja, an vielen interessanterweise Stellen. Schafft er durch den Gesang, durch einen vokalen Kontrapunkt, durch kontrapunktische Arbeit, heißt durch Melodieführungen, schafft er eine Stringenz und eine Hörbarkeit, weil sonst würden die Akkorde alle auseinanderbrechen. Damit schafft er eine Verbindung zwischen den Akkorden.
Der Kleber dazwischen.
Genau.
Und es hört sich wieder nicht so komplex an wie 14 Akkorde, oh Gott, wie viel, sondern es ist trotzdem das, was er ja kann. Es bleibt trotzdem fluffig, es bleibt eingängig auf eine Art.
Da kommt auch dieser barocke Stil raus, ne? Den Barockpop und so, was wir ja auch schon eingangs besprochen haben. In jedem Fall haben sie 22 Takes gebraucht, bis sie diese Version im Kasten hatten. Was für die Fracking...
Lange ist,
für die Wrecking Crew. Bis 4.30 Uhr morgens gingen die Sessions und dann sind sie alle müde ins Bett gefallen. Und dann ging es erst später weiter. Und dieser Song ist auch in gewisser Weise eine Ausnahme, weil er wird nicht von Brian Wilson gesungen, sondern es ist ein Song, der von Carl gesungen wird. Und er hat was Schönes zu Carl gesagt, als Carl dann im Studio stand und den Text einsingen sollte. Man musste ja auch durchsteigen, nicht nur die Melodien, sondern auch irgendwie textlich und inhaltlich. Man muss sich irgendwie drauf einlassen. Und Brian hat zu ihm was ganz Einfaches gesagt. Er hat gesagt, mach nichts damit. Sing es einfach, ganz gerade. Keine Anstrengung. Atme ein, lass es ruhig angehen. Und das ist genau diese Stimmung, die er haben wollte. Und das ist diese Leichtigkeit, die dann rüberkommt. Und das auch, was der Song so zu einer Gänsehaut macht und warum der so berührt, weil er nicht schwer ist. Mhm. Weil er ganz leicht ist und weil er ein großes Thema behandelt. Ja, du hast es angesprochen, Gott und auch die Liebe und die zwischenmenschliche Liebe, die ja behandelt wird. Und eigentlich schwere Themen, könnte man sagen, aber es kriegt eine Leichtigkeit dadurch.
Und das sind die Engel, von denen Bodo spricht.
Und eine Verbindung zwischen diesen knallhart auch unterschiedlichen Akkorden.
Ja, krass.
Und trotzdem halt eine, obwohl es so leicht gesungen hat und so, es ist trotzdem unfassbar viel Gefühl auch einfach nur in dem Gesang drin.
Mhm. Katharina hat vorhin schon einige ihrer Instrumente hier vorgeführt, die auf dem Album drauf sind. Ich sag's euch, das Spektakulärste war noch nicht dabei. Das kommt gleich. Reden wir gleich drüber. Aber achtet mal beim nächsten Song genau drauf, auf die etwas mystischen Klänge da drin. I just wasn't made for these times. Hier kommt's. Wasn't made for these times. I just wasn't made for these times. Der Song gilt als Wegbereiter der elektronischen Musik. Der Musikautor Jeff Nordstedt meinte, dass Brian Wilson die Fähigkeiten des Synthesizers vorweggenommen hat, bevor es überhaupt Synthesizer gegeben hat. Wörtlich, Wilson synthetisiert auf Pet Sounds wie ein besessener Klänge, bevor es solche Geräte überhaupt gab. Katharina. Ein Synthesizer hat Brian Wilson also nicht, aber elektronische Klänge gab es schon. Und das hat man bei eben bei der Aufnahme auch gehört. Und jetzt kommt dein Auftritt mit deinem neuen, gestern Abend zusammengebauten Gerät.
Ja, genau. Ein Theremin. Aber ich glaube, wir müssen das nochmal hören, dass wir das Theremin erstmal raushören. Kannst du es gerade nochmal spielen, Matthias? Was so geigenartig klingt.
Das was oder wie so Stimmen klingt.
Genau, eigentlich. Wie Stimmen.
Da, irgendwo da. Ich war jetzt nicht.
Da würde jeder, wer es nicht weiß, denken, da singt jemand.
Aber es klingt komisch. Irgendwas ist
man merkt, spooky. Irgendwas ist komisch. Es wird auch ein Horrorfilm eingesetzt,
genau,
das Instrument.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, es ist insofern interessant, weil es... weil wir gerade dabei sind, dass es nach Stimme und auch nach Geige, eine Geige ist ja auch einer Stimme nachgeahmt, klingt. Auch eine Geigerin war es, die dieses Instrument, das Theremin, populär gemacht hat in den 20er Jahren. Clara Rockmore, eine Frau, die nicht mehr Geige spielen konnte und dann aber sehr filigran gelernt hat, das Instrument zu spielen. Es ist ein elektromagnetisches Instrument, kann man sagen. Es baut in gewisser Weise, also Elektrotechniker können das jetzt besser erklären, ein Feld auf, in dem man dann reingreift mit der Hand. Und dann bilden sich Töne, je nachdem, wo man hingreift. Und das ist sehr...
Das sieht aus wie ein altes Transistorradio.
Ja, das ist jetzt meins. Ja. Das ist jetzt die Elektrofachhandel-Selbstbau-Variante, die ich gestern Abend kurzfristig...
Wie heißt jemand, der sowas spielt? Terminist?
Ja.
Also jedenfalls kann man erzählen, dass auf der Aufnahme einer der größten Spieler dieses Instrument bedient hat.
Also den berühmtesten, ich kenne das aus einer Fernsehserie und der hieß der Sheldon Cooper. Nee, der das gespielt hat.
Habt ihr schon was gehört?
Es kommt übrigens auch das Theremin auch vor in der Titelmusik von Star Trek. Raumschiff Enterprise. Das, was da so bekannt ist. Good Vibrations, genau, da ist es auch drin.
Ja, der sollte ja eigentlich auch noch auf dem Album landen.
Der sollte noch drauf landen.
Die Plattenfirma hat nicht gewartet.
Ja, genau, die waren zu ungeduldig.
So klingt das Teil.
Klingt jetzt ein bisschen wie Suchlauf an einem Radio.
Yeah. Ah, guck mal. Katharina übt einfach ein bisschen und kann ja eigentlich jedes Instrument spielen.
Klingt auch ein bisschen wie unrhythmisches Fensterputzen.
Ich habe gerade versucht, alle meine Entchen zu spielen.
Ja, ihr merkt schon,
es ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Katharina macht es auf jeden Fall Spaß.
Also ihr dürft gleich alle mal probieren.
Paul Tanner war der Instrumentalist, der dieses Gerät etwas besser beherrscht als Katharina.
Aber nur leicht.
Wahrscheinlich
nur ein Müh.
Wahrscheinlich auch eine etwas teurere Variante hatte. Das ist die Selbstbau-Variante. Aber ihr könnt euch vorstellen, also ein Instrument, das seinen Ton dadurch generiert, wie man das elektromagnetische Feld mit seinen eigenen Händen beeinflusst. So kann man es vielleicht am einfachsten ausdrücken. Spektakulär und Vorreiter der elektronischen Musik.
Ja, und das hat auch mit dem Moog-Synthesizer zu tun. Moog hat als erstes Theremine gebaut und dann Synthesizer.
I just wasn't made for these times, bietet eine hervorragende Gelegenheit, um uns nochmal über Brian Wilson zu unterhalten. Das ist ja wirklich ein autobiografischer Song. Er fühlt sich zur falschen Zeit am falschen Platz. Der Entwicklung der Musik um Lichtjahre voraus. Die einen nennen das vielleicht Hybris. Die Platte spricht aber für sich, oder für ihn besser gesagt. Sein Pech war aber nur, dass eben er tatsächlich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Auch mit dem Album in Amerika war die Plattenfirma skeptisch. Man hat es nur halbherzig vermarktet damals. Und das lief nicht gut, anders in UK. Aber da kamen dann die Beatles mit Revolver und kurze Zeit später mit Sgt. Pepper. Dennis Wilson hat mal 1977 in einem Interview gesagt, Pet Sounds hatte viel mit Sgt. Pepper zu tun. Ich erinnere mich, dass ich mit Paul McCartney und ein paar anderen Jungs von der Band sprach und die sagten, tut uns leid, dass wir euch abgezogen haben. Dumm gelaufen, muss man da sagen. Das musikalische Genie Brian Wilson hat das nicht oder eigentlich nie wirklich verkraftet, Pat.
Nee, der ist nach dem, sagen wir es, mittelmäßigen Erfolg erstmal damals von Pet Sounds wirklich in ein tiefes Loch gefallen. Wir haben ja schon gehört, dass er wirklich jetzt nicht so besonders mental vielleicht hundertprozentig beieinander war, wenn man es jetzt mal ganz salopp formulieren möchte, sondern es war brüchig, es war sein Herzensprojekt. Und damit ist er vielleicht so ein bisschen, er hat nicht das Ziel erreicht, was er sich gesteckt hat, das größte Album der Welt zu schreiben, was ja auch vielleicht ein bisschen ambitioniert ist.
Ja, und in der Retrospektive reden wir heute so darüber, aber zeitgenössisch war das zum Beispiel gar nicht so, dass man gesagt hätte, das ist der Riesenentwicklungssprung in der Popmusik. Also der wurde, glaube ich, erst in den Anfang der 2000er Jahre US Library aufgenommen.
Es hat gedauert.
Also in das amerikanische Kulturerbe. Ne?
Ja, also er war, wie du schon sagst, seiner Zeit einfach weit voraus. Und weil eben nicht dieser Erfolg, den er sich davon versprochen hatte und diese Arbeit, die er da reingesteckt hat, nicht so rauskam, ist er halt wirklich in ein Loch gefallen. Also er hat sich immer weiter abgegrenzt, weiter zurückgezogen, hat mehr Drogen genommen, tagelang im Bett gelegen, auch mit seiner Band Musik machen war schwierig, er hat sich oft nicht aufraffen können, dann für ein paar Stunden phasenweise Musik machen können, sich dann aber auch wieder weiter zurückgezogen. Das nächste große Albumprojekt sollte Smile werden. 67 kam Sgt. Pepper raus, 67 hat er dann gesagt, nee, mach ich nicht. Und hat's weggepackt. Es sollte nochmal Sgt. Pepper toppen, nochmal Pet Sounds toppen. Ja, und er hat aber gesagt, schaffe ich nicht. Es geht nicht. Und hat's dann zurückgelegt und hat's dann irgendwann Anfang der 2000, ich glaube 2004 war es vielleicht, dann nochmal, nachdem er motiviert wurde von alten Musikkollegen, die sich das Material draufgeschafft hatten, was da war, nochmal mit ihnen daran gearbeitet und es dann als Soloprojekt Brian Wilson Presents Smile rausgebracht. Ja. Aber die ganze Arbeit, das ganze Herzblut, was reingeflossen ist, hat sich nicht so ausgezahlt, wie er sich das vorgestellt hat. Und er ist an, mit und nach diesem Album zerbrochen.
Er hat sich dann etwas wieder aufgerappelt, ne? Also ja, war er in den letzten Jahren auch wieder aktiv.
Aber es hat wirklich, wirklich, wirklich lange gebraucht. Ich habe ein sehr passendes, aber trauriges Zitat dazu gehört, was dieses Album mit Brian Wilson gemacht hat. Brian Wilson wird da beschrieben als der Icarus der Rockgeschichte. Der ist halt einfach seiner Zeit voraus zu hoch geflogen und dann zu nahe gekommen und dann abgestürzt.
Ja,
fand ich sehr treffend. Ja,
tragische Figur eigentlich und hat uns so fantastische Musik hinterlassen. Ich frage an der Stelle eigentlich immer am Schluss, was das Vermächtnis? Ich glaube, wir haben jetzt lange über das Vermächtnis gesprochen. Ich glaube, wir würden uns einfach nur wiederholen, wenn wir das jetzt noch mal kurz zusammenfassen würden. Deswegen, wir sind auch schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Deswegen sage ich einfach vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Es war super anschaulich heute. Ich habe wirklich toll gestaunt über so einfache Dinge wie Becher, Löffel, Cola-Dosen und was man dafür mit diesen Alltagsgegenständen, mit vielem anderen noch so grandiose Musik machen kann. Mir ist das Album auch nochmal viel näher gekommen in den letzten Tagen. Das ist ein Brett, das Album. Ich danke euch fürs Mitmachen, ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dem Publikum. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie immer an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt was ganz brandneues vom SWR, Based on a True Story, Die Könige von Mallorca. Hört mal rein.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Ja, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel, ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, Die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist kein Urlaub. Das ist ein Wahnsinn.